Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des sehr, 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 sehr guten Podcasts, wie man aus dem Wald ruft, von und mit Forst erklärt. Ich sitze heute hier wieder in einer ganz neuen Kombination und neben mir sitzt meine Kollegin, Arbeitskollegin Liz. Und ich frage dich, Liz, das, was ich sonst immer Felix gefragt habe. Und ich frage mich, wie ich es in der letzten Folge gemacht habe, in der ich nicht dabei war. Aber naja, ich frage dich, Liz. Liz, wo sitzen wir denn heute hier?
Wir sitzen heute im schönen Forstamt Annweiler, hier oben in so einem schönen, hellen Besprechungsraum.
Moment, wo, Forstamt Annweiler, in welchem Bundesland denn?
In Rheinland-Pfalz sind wir.
Im schönsten Bundesland aller Bundesländer. Ja.
Wir waren auch schon viel draußen heute, also zum ersten Mal hier drin. Und genau, wir hatten auf jeden Fall schon eine schöne Zeit hier in Rheinland-Pfalz.
Genau, und wir sitzen zu dritt hier und dieser Podcast entsteht ganz spontan, weil wir heute einen sehr, sehr, wir hatten eine schöne Zeit, aber auch eine sehr interessante Zeit. Vor allen Dingen heute war es extrem ereignisreich. Ich sag mal so, eine von uns wäre fast ertrunken, ist übertrieben, doch, wenn man die Kamera meint. Also es gab eine Kamera, die hätte fast dran geglaubt. Eine zweite Kamera habe ich zwischendurch schon abgeschrieben gehabt. Es wurden Bäume gefällt und es wurde Holz meterweit transportiert und das Ganze ohne, dass eine Maschine lief. Es war heute der große analoge Tag eigentlich.
Ja, das stimmt. Eine kleine Zeitreise haben wir gemacht.
Genau. Und wie das alles zusammenhängt, das erklärt uns unser heutiger Gast. Und das ist niemand Geringeres als der Forstamtsleiter dieses wunderschönen Forstamtes hier. Moin, Gregor. Gregor Seitz ist Forstamtsleiter hier. Moin, Gregor.
Hallo.
Schön, dass wir hier sein dürfen. Schön, dass du zu Gast, wir sind ja quasi gegenseitig zu Gast. Also wir sind bei dir im Forstamt zu Gast und du bist bei uns im Podcast zu Gast. Stell doch mal kurz vor, was. Also du bist hier Forstamtsleiter, wie lange jetzt?
Forstamtsleiter bin ich jetzt hier in Annweiler seit 2020, also sind wir schon bei fünfeinhalb, sechs Jahre, gefühlt acht.
Und wie ist es so als Forstamtsleiter hier?
Also sowohl gegenwärtig als auch, wenn ich mal die Vergangenheit betrachte, ist es immer noch der Traumberuf, den ich mir damals im Studium vorgestellt habe.
Als wir heute Morgen hier auch ins Gebäude gekommen sind, ist uns auch direkt aufgefallen, sehr sympathisch alles, sehr junges, dynamisches, motiviertes Team auf jeden Fall. Da kann man sich auf jeden Fall vorstellen, dass man sich hier wohlfühlt.
So macht's richtig Spaß.
Wie viele Leute seid ihr im Forstamt?
Circa zwischen 20 und 25, ist ein bisschen abhängig davon, wie viele Personen wir gerade in Ausbildung vor Ort haben.
Ah, weil ihr nicht nur Försterinnen und Förster habt, sondern auch dann wahrscheinlich, Anwärter, also Leute, die einen Anwärter machen, also quasi die Laufbahn zum Förster. Genau. Habt ihr auch Azubis fest oder wie muss ich mir das Geschehen im Forstamt vorstellen hier?
Also den einzigen Ausbildungsberuf, den wir hier nicht anbieten, ist Forstwirt, Forstwirtin. Mhm. Aber ansonsten von Verwaltungsfachangestellten über Anwärter, drittes Einstiegsamt. Bei uns gibt es noch Förster for Future oder Dualstudierende. Oder vom vierten Einstiegsamt, Forstreferendariat, bieten wir hier alles an.
Ach stark. Und die sind alle unter dem Dach und du bist der Kapitän des ganzen Schiffs.
So kann man es bezeichnen wollen. Ja.
Es ist auch irgendwie, ich finde es ein aufregendes Gebäude. Also wir haben jetzt schon einige Forstämter auch in Rheinland-Pfalz gesehen, auch in anderen Bundesländern. Irgendwie jedes Forstamt ist anders. So
ja,
gefühlt.
Ich habe auch das Gefühl, es war ein bisschen untypisch. Das Navi sagte heute Morgen so, ja, wir sind noch fast da, 200 Meter rechts. Und wir dachten, irgendwie haben wir es noch gar nicht so richtig gesehen. Es ist jetzt nicht, wie man das sich so vorstellt, irgendwie mitten im Wald, so ein großes Gebäude. Es ist irgendwie mitten im Leben. Und dann auf einmal sind mitten wir schon, wir sind sogar schon dran vorbeigefahren. Außersehen muss nochmal ein Stück zurückfahren. Also ja, jedes Forstamt ist so ein bisschen, ja, besonders.
Ja. Und was macht denn so euer Forstamt aus? Also ihr seid hier mitten in der Pfalz, im Pfälzerwald, kann man das so sagen? Ist das korrekt? Ich bin ja geografisch liege ich immer.
Also wir liegen im Bereich des Hartrandes, also ein Nachbarkollege würde dazu jetzt sagen, da wo der Wein, also die Reben den Wald küssen.
Ah, schön, ja.
Toll.
Deswegen darf er jetzt auch im Hohen Hause Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation machen.
Ja. Und
genau, also wir liegen im Pfälzerwald, größtes zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands, eben in dem Bereich Annweiler. Und vielleicht ist das die Herausforderung der heutigen Zeit, dass wir es eben schaffen, den Wald wieder zu den Leuten zu bringen.
Da bemühen wir uns ja mit Forsterklärt auch irgendwie ganz aktiv drum. Und die Sache, die wir heute mit euch gefilmt haben, also wir haben heute ein Video gedreht, da ging es auch um eine Sache, die irgendwie ganz eng mit der Bevölkerung zu tun hat. der Wald, also ich muss mich wirklich outen, ich habe von der Pfalz und von Rheinland-Pfalz ehrlich gesagt relativ wenig Ahnung. Seitdem wir mit Foster Klett unterwegs sind, sind wir immer hier wieder mal zu Gast. Seitdem kriege ich so ein paar Einblicke. Aber ich glaube, Wald spielt für die Menschen hier in der Region schon immer eine große Rolle. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das stimmt. Das kann man vollumfänglich unterstreichen. Also wir haben hier noch viele Personen, die selber noch Wald besitzen. Mhm. Der tradiert auch immer noch in der Familie weitergegeben wird. Im Forstamtsbereich gibt es zum Beispiel um die 6000 Hektar Kleinstprivatwald im Realteilungsgebiet. Ist eine spannende Situation.
Was heißt Realteilungsgebiet?
Also jeder Erbgang wird oder wurde unter den Anzahl der Erben aufgeteilt. Also die Flächen wurden salopp gesagt immer kleiner. Also ist dann heutzutage eher, dass ein Baum über eine Vielzahl von Grenzen fällt.
Ah, okay, so klein sind dann die Flächen.
So klein, quasi. Genau.
Okay.
Handtücher.
Also wirklich Handtücher?
Ja, Handtücher, genau.
Okay, ach krass. Okay, und das bringt wahrscheinlich viele Konflikte mit sich, wenn der Wald dann so viele Menschen gehört? Oder wie regelt sich das?
Also in Anbetracht der Klimakrise, in der wir uns befinden, also das Waldökosysteme in irgendeiner Art zukunftsfähig zu machen, ist natürlich so eine Kleinparzelliertheit eine riesige Herausforderung.
Okay, und da hast du aber kompetente Leute hier im Team, die das alles gut regeln.
Ja.
Sehr gut. Und die Sache ist, die Wald spielt hier schon immer offensichtlich eine Rolle. Na, das sieht man ja auch, wenn er irgendwie so vielen Leuten gehört, dann hat die Bevölkerung wahrscheinlich auch einen engen Zugang dazu. Ich denke mir immer, wenn wir hier auf Dreh sind, Alter, geil, das ist eine Region, da kann man auch gerne Urlaub machen. Also weil, ne, also hier gibt's so Burgen, die heißt Burg Trifels. Und ja, wenn man hier in den Ort reinfällt, sieht man so drei Berge. Ist auf jedem Berg oben drauf eine Burg und das ist dann Burg Trifels oder wie funktioniert die Frage, muss ich kurz noch stellen, bevor wir über den Wald reden können.
Okay, also dieser Dreiklang über Annweiler ist tatsächlich, sind es drei Burgen Trifels, Arnebos und Münz. Mhm. Und die weiteren Berge außenrum haben auch noch Besiedlungsspuren. Also da sind Burgen drauf oder der Hohenberg, da ist eine bronzenzeitliche Höhensiedlung bekannt und kartiert und die gerade untersucht wird. Und dann gibt es da noch eine Fülle von anderen Burgen.
Und zwischen diesen Burgen, da liegt eben viel Wald und in diesem Wald waren wir heute unterwegs. Liz, als du das Wort, um das es heute ging, zum ersten Mal gehört hast, was dachtest du, was machen wir heute?
Also ich kannte das Wort tatsächlich schon, also in meinem Praktikum.
Wirklich?
Im Studio.
Ich kannte es nicht.
Doch, ich schon. Aber das liegt auch daran, dass mein Chef im Praktikum vom Studium hier irgendwo seine Ausbildung als Forstwirt gemacht hat. Und deswegen habe ich das da schon so ein bisschen mitbekommen. Aber deswegen kenne ich es nur daher. Studieninhalt, würde ich sagen, war es zumindest bei mir nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwie präsent war. Kann man ja auch nicht überall machen, ne? Also bei uns, wir kommen ja beide aus NRW, da ist es jetzt nicht so ein Ding. Wir mussten ja schon ganz schön weit fahren. Also ja, ist was Besonderes, was wir hier gemacht haben.
Und jetzt lassen wir die Katze quasi mal aus dem Sack. Es ging um eine Trift. Das ist das Thema, warum wir heute hier sind. Und bevor du uns jetzt gleich erklärst, Gregor, was eine Trift ist, würde ich dich gerne fragen, wie haben denn die Menschen vor, ich sag mal, 200, 300 Jahren den Wald genutzt? Aha, wir haben einen Hund im Raum. Nee, er ist vor der Tür, ne? Naja, da muss er jetzt auch bleiben, oder?
Das wird noch länger störend dann.
Möchtest du ihn reinlassen? Meinst du, es wird dann besser? Okay. Es ist nicht der erste Hund, der im Podcast auffällt.
Nee, das stimmt.
Und es wird auch nicht der letzte Hund sein. Ich würde sagen, es gehört hier einfach fest zum Programm. Ich würde mir wünschen, dass Leute, die den Podcast komplett hören, mal in die Kommentare schreiben müssen, wie oft schon Hunde im Podcast gestört haben. Also, wie heißt der Hund?
Enno.
Enno. Enno ist jetzt auch dabei. Was ist Enno für eine Rasse?
Enno ist eine westfälische Dachsbracke.
Das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, Enno ist der kräftigste Hund, den ich je gesehen habe. Ich finde, er ist sehr muskulös.
Ist mir auch schon aufgefallen beim Dreh vorhin.
Er ist sehr kopflastig.
Ah, okay. Kippt er dann hinten hoch, oder?
Er hat schon einen sehr ausgeprägten Schädel.
Na gut, auch im übertragenen Sinne.
Auch im übertragenen Sinne ist eine klassische Bracke.
Ja, sehr gut. Und Enno ist jetzt also auch dabei. Moin, Enno. Also, zurück zum Thema. Wie haben Menschen den Wald genutzt vor 200, 300 Jahren?
Das ist eine sehr gute Frage. Also zunächst mal ist anzunehmen, dass der Gesamtanteil von Wald, wie man jetzt gegenwärtig haben und kennen, weniger war. weil er einfach stärker genutzt worden ist, weil man viele Flächen auch urbar gemacht hat, um sie für die Landwirtschaft zu erschließen. Also wir müssen schon mal von weniger Wald ausgehen.
Ja.
Im Vergleich zu heute. Und wenn man jetzt mal auf eine Baumart, die hier eine der Charakterbaumarten entlang des Hartrandes ist, kaprizieren, also die Edelkastanie, dann war es ein Mehrfachnutzen für den Mensch. Ich glaube, ich kenne keine Baumart mit all ihren Produkten, in Anführungszeichen, die da anfallen, die so innig mit dem Menschen da verknüpft ist. Das beginnt vom Holz für die Wingertpfähle, also im Reben die Weinberge anlegen zu können. Ja, ja. Die Rinde ist stark gerbstoffreich, die wurde genutzt für die Lederproduktion. Also wir sehen es hier entlang von der B10, das ist ja auch die Schuhmeile, wie man sie kennt, viel lederverarbeitende Industrie bis Pirmasens hoch. Wir haben das Holz zum Bauen, wir haben das Holz für Fass und Bottichware, die angefertigt worden ist, also für Verbrauchsgüter. Wir haben Nachweise für das Holz, weil es leicht spaltbar war, dass es für die Schindeln verwendet worden ist. Also wir haben eine Dacheindeckung, aber auch eine Fassadenverkleidung. Die Tracht ist attraktiv für die Bienen. Also heutzutage sind sehr viele Wanderimkerinnen und Imker bei uns im Borstandsbereich unterwegs, wegen diesem Kastanien-Keschte-Honig, so wie er hier heißt.
Wie heißt er? Keschtle?
Keschte.
Keschte.
Also in der Pfalz heißt die Edelkastanie Keschte.
Ah, das wusste ich auch noch nicht. Ja.
Dann haben wir die Frucht als solches. Mhm. Also im Alpenraum kennt man es ja auch noch an den Kastanienzelfen. Wird geräuchert, kann als geräucherte Ware, weil haltbar gemacht, genutzt werden. Man kann Bierbraus trauen, Brot backen.
Ach krass, okay.
Wenn ich jetzt heute fragen würde, was ist der Brotbaum im Wald, würden alle wahrscheinlich Fichte sagen.
Ja. Dann
sage ich immer, falsch.
Kennt man so. Ja.
Das ist die Edelkastanie, weil man die Frucht, die stark stärkereich ist, schlichtweg früher hier hat fressen müssen.
Ja.
Also galt Futtermittel, aber für zwei als auch für Vierbeiner. Das Laub für die Einstreu in den Stallungen. Die Blüten habe ich, glaube ich, schon abgeräumt. Ich denke, das war
eine kleine Tour. Ein wichtiger Punkt fehlt mir noch. Weil das ist ja der Grund, warum wir heute hier sind, am Ende ist, das Holz wird wahrscheinlich auch als Brennholz genutzt.
Das Brennholz, ja.
Genau. Und dieses Brennholz musste irgendwie aus dem Wald kommen. Und wenn wir jetzt halt mal, ich habe jetzt gesagt 200 Jahre, ne? Wir sprechen ja eigentlich jetzt, wir sprechen nicht über einen konkreten Zeitpunkt, sondern wir reden eigentlich alles über die Zeit vor der Industrialisierung. Also bevor wir angefangen haben, Motoren zu bauen und fette Maschinen zu fahren, war halt auch die Waldarbeit noch eine Handarbeit. Und das war heute eben Thema. Und da gibt es hier in den Wäldern rund um oder in der Pfalz, und ich weiß, vielleicht kannst du mir sagen, wo noch, gibt es halt eine Methode, Holz zu transportieren, die ihr hier auch heute noch so machen könnt. Mhm. Und das ist eben diese Trift. Was ist jetzt diese Trift? Wie funktioniert das?
Also Trift bedeutet, dass Brennholz mittels Wasserkraft aus dem Pfälzerwald als Holzproduktionsstätte in die Oberrheinebene gedriftet worden ist, übers Wasser treiben gelassen worden ist, um es da wieder rauszulesen, damit man in den Ortschaften Annweiler, Landau, Germersheim, Neustadt, Speyer Brennholz für die örtliche Bevölkerung hat, einmal als Primärenergieträger, aber halt eben auch für die verschiedenen Gewerke und Gewerbe innerhalb der Stadt.
Die du gerade ja auch am Beispiel der Esskastanie schon sehr schön genannt hast. Da gab es sicherlich auch noch andere, aber ja. Okay, es ging also um den Transport von Holz und um was für Strecken, also für die Leute, die sich jetzt nicht so gut in der Pfalz auskennen, was für Strecken sprechen wir hier, die das Holz da zurücklegen musste?
Also dem Beispiel, wo wir jetzt heute unterwegs waren, ist das Einzugsgebiet der Queich. Da sind angeschlossen drei weitere Bäche, über die das Holz gedriftet worden ist. Das sind jetzt schon schlanke 7 Kilometer von der Driftanlage, bis wir auf den Annweiler sind. Wenn es dann bis an den Rhein, bis nach Germersheim vorgeht, müsste ich jetzt reinschauen, könnte man nochmal weitere 17 Kilometer unterstellen. Also wir sprechen hier von mehreren Kilometern pro Driftanlagensystem nur für den Holztransport.
Du hast jetzt mehrmals vom Bach gesprochen. Wenn ich mir jetzt so einen kleinen Bach im Wald vorstelle und ich schmeiße da ein Stück Holz rein, das schwimmt nicht weit, das bleibt relativ schnell irgendwo stecken. Was kann ich mir denn vorstellen, was muss passieren, damit das überhaupt so funktioniert?
Also Drift ist nachgewiesen seit dem Mittelalter. Und jetzt verschiedene Driftordnungen oder Hinweise, entweder aus Waldfrevel oder Eide, die haben abgelegt werden müssen für die Holzknechte und so. Um das dann tatsächlich gangbar zu machen, gab es eine Hauptausbauperiode der Drift, die war, als in der Pfalz nach dem Wiener Kongress die ganze Geschichte etwas bayerischer wurde, wurden sogenannte Driftämter erschaffen, parallel zu den Forstverwaltungen, das zu strukturieren. Und dann haben wir die Hauptausbauphase gehabt zwischen 1820 und 1840. Und zu diesem Höchststand sprechen wir dann von mindestens 16 Woganlagen und 260 Kilometer ausgebaute Bäche. Ausgebaut im wahrsten Sinne des Wortes, die wurden begradigt, die Bachbetten mit Steinen ausgelegt und mit Steinen gefasst. Zwischendrin waren noch einzelne Sohlschwellen eingebaut, um den Wasserstand einfach ein bisschen höher zu halten, wenn der Schwall kommt, um das Holz da schön durchfließen lassen zu können. Nebenbei die Driftknechte, Ausbildungsberuf war das mit Sicherheit nicht und auch staatlich nicht anerkannt.
Wenn es schon Knecht heißt, dann ist es wahrscheinlich nicht der obere Stand der Gesellschaft gewesen, ja.
Genau, die konnten dann noch mittels bekannter Flößerhaken zum Beispiel entlang dieser Steinsetzung, entlang der Bäche, entlang des Holz dann auch nochmal weiterschieben, wenn es sich dann doch irgendwo mal verfangen hat.
Also man muss sich, also man stellt sich ja jetzt irgendwie so einen Bach vor und der, so wie wir Bäche heute kennen, im Idealfall meandert, sagt man ja, also wuselt er sich so durch den Wald irgendwie durch so ein Tal, fließt dann in den nächstgrößeren Bach oder Fluss und wird dann so. So war es halt damals nicht, sondern die Bäche waren von den Menschen begradigt. Und ich finde, dazu muss man eine wichtige Sache ergänzen, weil das Gestein, was uns hier alle umgibt, ist Buntsandstein. Das ist korrekt. So, das heißt, ich finde, ich als alter Westfale finde, das sieht alles einfach richtig schön aus. Also selbst diese Einfassung des Baches, die wir auch heute zum Teil gesehen haben, ist eben aus diesem Buntsandstein. Den kann man relativ gut bearbeiten und man sieht dann auch mal diese Bearbeitungsspuren. Und ich finde, diese Bäche sehen dann halt schon irgendwie so geil historisch mittelalterlich aus irgendwie.
Ja, wer jetzt nichts vor Augen hat, Buntsandstein ist so ein sehr schön roter Stein. Also jetzt nicht einfach so langweilig grau, sondern ja, es ist ein bisschen exotisch, was Spannendes.
Genau, es sieht eben nicht aus wie so eine olle Betonfassung, wie man sich das jetzt vielleicht so industrialisiert vorstellt, sondern es ist schon aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen romantischer oder irgendwie ästhetischer. So, und die Bäche waren halt alle begradigt, wahrscheinlich viel mit Buntsandsteinen, wie auch immer, um dann das Holz drin zu transportieren. Was war das für Holz?
Alles, was angefallen ist.
Also das, was hier die Wälder hervorgegeben haben. Ja. Können wir das heute noch sagen? Wissen wir das überhaupt, wie die Wälder genau aussehen? Du hast gerade schon gesagt, es war auf jeden Fall weniger Wald. Oder müsste ich da jetzt eher einen Forsthistoriker fragen?
Also die Mehrnutzungssysteme, jetzt mal die Edelkastanie, Schrägstrich Keschte, hat man gerade kurz abgeräumt. Also wenn man die zweite Baumart nimmt, Eiche, wenn das aus so nieder- und mittelwaldartigen Strukturen entstammt hat, sind das die zwei Baumarten, die hier zu nennen sind. Natürlich begleitet von Buche, vielleicht auf besseren Standorten auch von der Hainbuche. Ich würde auch fast sagen wollen, dass es grundsätzlich auch etwas laubbaumreicher war, als es heute ist. Also das heutige Bild mit den starken Anteilen an Kiefer, aber eben auch Douglasie und in den tieferen Lagen der Fichte ist dann eher zu einem späteren Zeitpunkt entstanden, als man diese ehemaligen devastierten und übernutzten Waldflächen dann wieder aufgeforstet hat.
Genau, du hast auch gerade schon das Stichwort Mittelwald, Niederwald gesagt. An dieser Stelle würde ich einen kleinen Spannungsbogen aufbauen. Wer mich wissen möchte, was das ist, der muss sich einfach gedulden, weil dazu drehen wir gerade zu einem sehr, sehr spannenden und schönen Forschungsprojekt. Drehen wir gerade Videos über einen längeren Zeitraum. Also da kommt demnächst was. Mehr sage ich dazu jetzt einfach nicht. Aber genau, das heißt, da wurden einfach Bäume gefällt, die als Brennholz genutzt werden sollten und die wurden dann auf den Bächen transportiert. Jetzt wurde aber nicht der ganze Baum einfach in den Bach geschmissen. Das funktioniert ja dann auch nicht. Dafür sind die Bäche nicht groß genug.
Ja. Also ich bin mir auch sicher, dass die Leute früher auch, wie soll ich sagen, gar nicht so, hier würde man sagen, dabbisch waren, sich an so riesigen, starken Dimensionen abzumühen, sondern dass das einfach wesentlich kürzere Umtriebszeiten war, gerade aus einer Stockausschlagsbewirtschaftung raus, alle 15 Jahre mal abgetrieben.
Was ist Stockausschlag?
Ja, Umtriebszeit auch, wollte ich sagen, aber ja.
Genau, also sagen wir mal so, die Bäume wurden nicht so alt.
Ja.
Und es waren Bäume, die es schaffen, aus ihrer alten Wurzel heraus wieder eine neue Stamm oder neue Stämme zu bilden. Das gibt's ein paar Baumarten, die das mitbringen. Und das hat man sich zunutze gemacht, dass man in einem regelmäßigen Abstand immer wieder quasi dünnere Stämme hat fällen können, weil man tut sich am Ende beim Sägen leichter.
Und diese dünneren Stämme wurden dann, also wir haben es jetzt heute jedenfalls so gemacht, in 1 Meter lange Stücke geschnitten. Und die wurden dann in diese Triftanlagen geworfen, um zu, dann transportiert zu werden. Und wie funktioniert jetzt diese Trift, oder wie muss man sich jetzt als Zuhörer, Zuhörerin, wie muss man sich so eine Triftanlage vorstellen?
Also beginnen wir mal mit den 1 Meter langen Stämmen. Also es gibt da alte historische Dokumentationen, zum Beispiel 3,5 Fuß. Das waren dann ungefähr dieser 1 Meter, um den es dann eben ging. Und auch dokumentiert ist, dass einzelne Personen, die da gearbeitet haben, angehalten waren, dass sie das schon maßgenau abzulängen hätten. Mhm. Also da wurde schon Wert aufs Detail gelegt, wie man dann dokumentiert feststellen kann. Also die ganze Geschichte begann logischerweise im Wald, dass die Flächen im Wald, um die es ging, halt eben identifiziert worden sind und dann wurde das da logischerweise mal runtergehackt. Die vor Ort dann eben noch abgelenkt in diese kürzeren Elemente und dann mittels eines Holzschlitten im Gravitationsbetrieb, hört sich wieder sehr kompliziert an, ist relativ einfach, man kennt das im Winter auf einer Schneebahn, wenn man steiles Gelände hat und das haben wir hier auch, dann geht es auch ohne Schnee, hinten Masse auf den Schlitten und dann rutscht der schon von automatisch den Hang runter.
Ja.
Genau.
Also. Das haben wir auch ganz eindrucksvoll heute gesehen. Ich hatte zwischendurch ein bisschen Angst.
Ja, ich auch.
Sag ich ehrlich. Als die Jungs da diesen Schlitten, also das Holz lag auf dem Schlitten, ne, und dann haben 2 Kollegen von dir diesen Schlitten halt den Hang runter bewegt.
Ja.
Liz stand unten in der Richtung des Schlittens.
Ich habe noch gefragt, wird das jetzt so ein kontrolliertes Rutschen? Und die Antwort war so, ja, kontrolliert, schauen wir mal. Also ja, es ist auf jeden Fall ein sportliches Ereignis gewesen heute.
Ja, und gefährlich.
Muss man sagen, ja. Also wir haben es ja heute nur unter Modellbedingungen und sehr reduziert gemacht. Wenn ich mir vorstelle, das wäre jetzt irgendwo total chaotisch im Hang und wahrscheinlich ein viel weniger erschlossener Wald, als er heute ist. Also wir hatten das Glück, wir hatten noch so einen Forstweg, den wir auch nutzen konnten und sowas. Das hatten die ja damals wahrscheinlich alle nicht in der Form.
Und wenn man sich mal überlegt, wie viel Holz wir da heute rausgeholt haben. Also wir haben uns ja Zeit genommen, das alles in Ruhe zu machen. Ne? Das war ja damals nochmal was anderes da. Zeit ist Geld, ne? Die waren da wirklich ordentlich am Schuften und es musste schnell gehen. Ne? Und da ist die Sicherheit dann natürlich schnell mal hinten angestellt, wenn man sich da beeilt.
Ja, man kann sich ja mal vergewissern, mit welchen Massen oder von welchen Massen wir dann tatsächlich sprechen. Also wenn da jetzt auf so einen Schlitten mal rechnerisch ein halber Festmeter, also ein halber Kubikmeter Holz drauf passt, dann sprechen wir schon von mehreren 100 Kilogramm, die da den Hang runterdrücken. Und die einzige Form der Bremse war eine Person an der Spitze des Schlittens und die Hacken der Schuhe.
Ja, und das war dann auch der Moment, wo ich Liz gesagt habe, dass du im letzten Moment lieber zur Seite springen sollst und das Video besser vergessen sollst. Aber heute ist alles gut gegangen. Okay, das heißt, dieser Schlitten wird mit dem Holz beladen. Wir sind jetzt irgendwo im Wald, irgendwo am Hang. Man muss dazu sagen, ihr habt hier viele Hänge, viele Berge und eben auch viele Täler. Und in den Tälern ist dann logischerweise eigentlich in der Regel ein Bach. Und das heißt, es geht immer abwärts, solange bis ein Bach kommt.
Und
was passiert jetzt an dem Bach, wenn der Schlitten mit den 3,5 Fußstämmen am Bach ankommt?
Also am Bach, da diesen Triftanlagen, gibt es den sogenannten Bollerplatz. Wahrscheinlich, weil da die Schlitten und die Hölzer entlang gebollert sind, wenn sie unten angekommen sind. Und dort wurde das Holz einfach vorgelagert, um dann bei passender Wasserspannung, also passender Wasserverfügbarkeit in den Triftsystemen, also in den Weihern, die da angelegt worden sind, das dann zu einem späteren Zeitpunkt befördern zu können. Also wurde es erstmal zwischengelagert.
Okay, das heißt, es gibt quasi, also heute war das jedenfalls so, es gibt so eine Rinne, in die kommt das Holz rein und das Wasser, was jetzt zu normal, also eigentlich ist der Bach nicht stark genug, um dieses Holz zu transportieren und genau das ist das Problem. So, das heißt, der Mensch musste sich irgendwas überlegen, wie kriegen wir jetzt genug Wasserdruck oder Wasserdruck ist es nicht, sondern mein Vater ist ja Wasserbauingenieur, der wird mich jetzt lynchen dafür, dass ich diese ganzen Begriffe nicht kenne, aber es gibt ja, also Wasser hat ja Energie, wenn es in großer Menge vorkommt und wenn so eine große Welle kommt, dann kann die viel mit sich reißen. Wenn aber keine große Welle da ist, dann reicht halt irgendwie diese Energie nicht aus, um das Holz zu bewegen. Das heißt, die Menschen haben angefangen, einen Weiher, wie du gerade schon gesagt hast, zu errichten und eine Stauvorrichtung zu errichten.
Genau.
Und dann gibt's irgendwann den großen Tag, an dem diese Stauvorrichtung geöffnet wird. Und dann gibt's die große Welle, die spült dann das Holz flussabwärts.
Das ist das Prinzip der Holzdrift.
Kann man sich das denn so vorstellen, dass es den großen Tag gab, wie Jan gerade gesagt hat, oder wurde es schon täglich gemacht oder vielleicht auch mehrmals täglich? damals, als es noch der reguläre Betrieb war mit solchen Triften?
Also wenn jetzt auch der Holzeinschlag eher in den Wintermonaten stattgefunden hat und da logischerweise aufgrund der Niederschläge einfach eine höhere Wasserverfügbarkeit da war, würde ich schlichtweg davon ausgehen wollen, dass das eher in dem Winterhalbjahr passiert ist, weil man ausreichend Wasser hatte, um dann zum Beispiel diesen Triftwog auch nochmal volllaufen lassen zu können, um einfach eine zweite Menge abfahren lassen zu können.
So, und jetzt nochmal zu den Begriffen. Also dieser Triftwog, was ist das?
Wog. Du hattest ja gesagt, du kommst, also dein Vater ist
Wasserbauingenieur.
Ja. Jetzt bin ich gerade überlegen. Also Wog kommt vom Wack, das ist aus dem Mittelhochdeutschen.
Ja.
Ist ein sogenanntes Wasserwort.
Ja.
Ich glaube fachlich, Terminus technicus wäre dann ein Hydronym.
Ja.
Und man kennt ein ähnliches Wort wie im Wog. Also im Wog ist es im Pfälzischen.
Ja.
Und im Hessischen, im Schwarzwald ist es der Waag. Ja, und das bedeutet einfach dieser aufgestaute Weiher, dieser.
Ah, okay.
Um den es da geht.
Ja. Genau. Ah, das heißt, wir haben ja aber eine Doppelung von, ich sag mal, Dingen, die es für mich kompliziert machen. Das eine ist, dass wir hier mit einer technischen Sprache zu tun haben. Und die zweite Hürde ist, dass wir aber auch mit vielen Pfälzer Dialekt Begriffen hier zu tun haben, oder?
Also das kriegen wir immer wieder mal bei Drehs mit, dass da ein neues Wort kommt. Ich denke, das sind Fachbegriffe, die habe ich noch nie gehört. Und dann merkt man, es war doch nur der Dialekt, das war einfach nur irgendwie alles ein bisschen anders ausgesprochen. Also die Herausforderung, die merkt man schon ab und zu mal hier.
Ist hier eine spannende Angelegenheit, ja.
Bist du Urpfälzer, also kommst du auch hier gebürtig her oder musstest du dir das alles anlernen?
Das ist eine Frage, welchen Zeitpunkt wir in unserer Historie wählen. Also es gab mal den Zeitraum, da wo ich herkomme, ich komme aus Mannheim, also aus der Kurpfalz, da war mal alles eins. In der neuen Geometrie der Bundesländer wäre ich jetzt kein Urpfälzer, da bin ich dann eher so.
Ah, da habe ich mich jetzt mit dem Begriff Urpfälzer auch schon wieder in gefährliches Terrain. Ja, ich lasse es jetzt einfach. Aber du kommst hier grob rein. Ja. Okay, so, das heißt, das war das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, dieses Triftsystem, ist das richtig? Das war lange Jahre, Jahrhunderte lang die hier benutzte Methode, um Brennholz aus den Wäldern rauszutransportieren.
Ja.
Und also, ich sag mal so ein Buntsandsteinblock, der ist jetzt nicht mal eben bewegt. Also da steckt natürlich erstmal ein Riesenaufwand hin, dieses System. Und mit System meine ich jetzt eben den Ausbau von Bächen im Wald. Da steckt ja richtig viel Arbeit mit drin. Das hat sich aber gelohnt.
Ich habe ja vorhin gesagt, wir waren ja in einem Einzugsgebiet von der Gwaich. Das sind insgesamt 3 Bachsysteme, die ausgebaut worden sind. Und wir waren jetzt an einem Triftwog mit dieser Wanne. Das war ja erst der Beginn. In Kaskade geschaltet gab es ja noch weitere Woge in den Seitentälern, nenne ich es mal, zu diesen Bächen, wo man eine weitere Wassermenge hat da rein schießen können, um das Holz weiter voranzutreiben. Und diese Anzahl von Kilometern, jeder einzelne behauene Stein mit Muskelkraft da hinein, ist eine immense Anstrengung. Das kann man sich heutzutage eigentlich fast nicht mehr vorstellen, welcher energetische Input da von Menschen geleistet worden ist, nur um ein Grundbedürfnis nach Wärme.
Ja.
Zu befriedigen.
Ja,
und deswegen ist es auch ein wahnsinniges Zeugnis unserer Kulturlandschaft hier im Pfälzerwald, die wir haben.
Und da kommen wir jetzt ja so ein bisschen ins Heute. Damit geht ja auch irgendwie eine Verantwortung einher, weil die allermeisten dieser Triftanlagen existieren überhaupt nicht mehr oder funktionieren auf jeden Fall nicht mehr, aber werden wahrscheinlich gar nicht mehr so, also aktiv genutzt wird ja keine mehr davon, weil wir eben heute fette Maschinen haben, die das alles machen. Aber ihr habt euch eben entschieden, diese Anlage, die wir da heute besucht haben, die instand zu halten und die auch zu nutzen. Warum macht ihr das?
Ich denke, es hat ein bisschen was mit so kultureller Identität zu tun. Also gerade diese Triftanlage ist in der örtlichen Bevölkerung, da gehen die Familien, laufen da mit ihren Kindern hin, da findet ein Fest statt, es gibt einen Triftweg, also es ist auch für die, als Prädikatswanderweg für Erholungssuchende in Wert gesetzt worden. Ja, und es ist einfach ein Zeugnis, eben wo hier die Bevölkerung vor Ort mit ihrem Wald, in ihrem Wald noch gearbeitet hat. Und das ist das, was es auch zu erhalten gilt. Und nebenbei, Wald ist dann mit Sicherheit auch die Form der Kulturlandschaftsnutzung, die genau diese Fülle an Flurrelikten, das ist ja nur ein ausgewähltes Beispiel in der etwas jüngeren Vergangenheit, das eine, also Wald macht das erlebbar und kann das auch gut konservieren. Aber man muss auch ein bisschen drauf aufpassen. Die großen Maschinen, die Holzernte der heutigen Zeit, also wir wissen, wo die Anlagen sind oder auch andere Flurbelegte. Und ich denke, in einem modernen Waldmanagement kann man das auch als Anforderung stellen, dass man auch solche Kulturgüter in unserem Wirtschaften, in unserem Tun berücksichtigt.
Und berücksichtigen, also jetzt darauf zu achten, dass jetzt die Maschinen, wie du gerade gesagt hast, die kaputt fahren, ist ja das eine. Das andere ist dann aber auch, diese Kultur so ein bisschen am Leben zu erhalten. Und das tut er ja, indem, hast du gesagt, so ein Fest macht oder wie halt heute, ja, ich meine, du hast heute uns Mitarbeiter aus deinem Forstamt oder aus dem Forstbetrieb hier nicht nur zur Verfügung gestellt, sondern gesagt, ey, das ist uns so wichtig, wir stecken jetzt einfach mal mehrere Stunden Arbeit rein, das auch für die Nachwelt und für vielleicht auch Leute in ganz Deutschland halt in Form eines Videos so aufzubereiten, sodass Leute das halt auch sehen und erleben können.
Ja.
Und dann sind wir auch wieder bei dem, was am Anfang gesagt wurde, den Wald wieder näher zu den Menschen zu bringen. Natürlich ist das total spannend für die, das zu sehen und das, da ist Action, da ist was los und irgendwie kann man sich dann auch mal wieder mehr vorstellen, wie es vielleicht mal war vor ein paar hundert Jahren und das lockt die Leute natürlich auch irgendwie in den Wald und das ist interessant und ich glaube, da erinnern sich viele auch nochmal in ein, zwei Jahren dran, wenn man das mal gesehen hat und das ist ja genau der richtige Weg, irgendwie da wieder die Verbindung herzustellen.
Ich würde gerne einmal kurz die Brücke nochmal, also es klingt jetzt, wir sind ja schon beim Großen und Ganzen irgendwie, ich möchte aber nochmal ins Detail gehen, weil die Situation ist ja wie folgt. Da ist so ein Weiher, ein Woog, wie ich heute gelernt habe, der ist durch ein so ein Sperrwerk, wie heißt das in Klug?
Das heißt dann tatsächlich Klause, ich glaube aus dem Lateinischen, claudere, für verschließen.
Also ja, okay. Ich hatte ja auch nur Französisch in der Schule, ne? Also
ich auch.
Fermé wäre es auch.
Ich glaube, das war sogar korrekt. Also okay. Da kam auf jeden Fall was hoch in meinem Hinterkopf.
Na gut. Naja, jedenfalls ist da dieses jetzt bin ich schon so wieder aufgeregt. Wie heißt das gerade?
Die Klause.
Die Klause. So, die macht halt zu. Dieser Woog staut sich auf und dann gibt's halt eben den Moment, wo jemand die Schleusen öffnet, sage ich mal jetzt auf ganz umgangssprachlich. Und das ist ja heute passiert. Und ich stand, ich sag mal 200, 300 Meter flussabwärts, bachabwärts und der Bach dröppelte so vor sich hin, war ja nicht viel Wasser drin. Und ich habe dann per Funk Kamera gestartet, per Funk das Kommando gegeben, ich bin bereit. Und dann habt ihr halt oben aufgemacht und dann kommt halt eben diese Flutwelle da, prischt durch diese steingefasste Anlage durch. Und ich war überrascht, wie lange das dann dauert, bis das Wasser bei mir angekommen ist. Weil ich würde jetzt mal schätzen, es ist eine ganz grobe Schätzung, für die 200, 300 Meter hat das durchaus eine Minute oder zwei Minuten gebraucht, bis das Wasser dann bei mir war. Und dann ging es aber halt echt richtig ab, ne? Also plötzlich steigt, also erstmal kommt so eine Welle, bringt halt dieses, also erstmal ist ja auch, da war jetzt viel Schlamm mit drin und sowas, aber halt auch eben dieses Holz, was wir vorher da reingelegt hatten, schwimmt auf mich zu. Gleichzeitig wird's halt auch richtig laut, weil natürlich große Wassermassen auch wie so ein Wasserfall halt dann halt auch irgendwie Lärm verursachen. Der Wasserspiegel steigt immer weiter an. Ich war dann, obwohl das eigentlich ja nur ein relativ kleiner Bach ist, war ich echt wirklich beeindruckt von der Gewalt, von der Energie, die in diesem Wasser steckt. Und ich meine, die Stämme, die wir da reingelegt haben, die waren jetzt nur, in Anführungszeichen, einen Meter lang, aber die waren schon auch schwer, ne? Also das heißt, da braucht es schon einfach krass Energie, um sowas zu bewegen. Und du hast ja gerade gesagt, das ist ein Riesenaufwand, der betrieben wurde, um diese Anlagen und dieses System zu errichten. Aber wenn ich mir überlege, ich hätte diese Stämme jetzt die 16 Kilometer oder wie weit auch immer flussabwärts tragen müssen und das wäre wahrscheinlich die Alternative gewesen, dann macht das schon Sinn, würde ich sagen. Und das fand ich einfach so am eigenen Leibe richtig spannend zu erleben und zu beobachten. Und deswegen kann ich allen Leuten nur empfehlen, klar, guckt euch das Video an, aber wenn ihr die Chance habt, ihr seid in der Gegend, geht mal zu dem Triftfest hier hin und da könnt ihr das dann live auch hier erleben, wenn genug Wasser da ist im Sommer.
Genau.
Ja, dann im Vorfeld von so einem Dreh beschäftigen wir uns ja immer mit so einem Thema und wir haben da auch schon vorher viel drüber gesprochen und deswegen dachten wir, dass wir wissen, was uns erwartet. Und trotzdem waren wir wirklich überrascht und nochmal beeindruckt, dass es wirklich so krass ist und so viel Wasser auf einmal. Beziehungsweise es ist schon träge gewesen. Ich habe auch gehört, dass oben am Funk gesagt wurde, ja, jetzt geht's los, das Wasser kommt. Und ich war so, ja, auch 200 Meter weit weg. Und es kam nicht und kam nicht. Und ich dachte, irgendwie gibt's da irgendwie einen Fehler oder so, weil da war noch so ein Hügel dazwischen. Deswegen konnte ich nicht sehen, wo das Wasser rausgekommen ist. Und dann auf einmal kam diese riesige Welle.
Ja.
Das war schon schnell.
Schon auch beängstigend, weil so rechts und links war so schon auch steiler Hang. Wir konnten auch nicht so richtig weg. Und so,
ja, aber, und dann das Wasser stieg dann und ich stand hinter der Kamera, um so ein bisschen zu gucken, dass der Fokus sitzt und der Ton da ist und so weiter. Das war eigentlich der Grund, warum ich da stand. Und dann dachte ich, das Wasser kommt aber langsam ans Stativ. Ich halte mal fest. Und da kam, also das Wasser hat wirklich das Stativ richtig mitgerissen. Gut, dass ich festgehalten habe. Es hat viel Kraft gehabt.
Ja, und ich habe aber so gesehen, wie es auch links von dir her ist. Und ich war so, Liz, bitte geh da jetzt langsam mal weg, weil wir wissen auch nicht, was jetzt hier noch passiert. Und dann hatten wir an zwei Stämme, haben Kollegen von dir unsere GoPro dran gebunden und zum Glück auch dran genagelt, also wirklich mit richtig, richtig fest. Und diese Stämme, die haben auch die Absperrung durchbrochen. Und wo haben wir die gefunden? Was schätzt du, wie weit waren die weg?
Ja, mindestens 200 Meter bachabwärts.
Ja, mit viel Suchen und irgendwo im Schlamm steckte dann die GoPro. Ist auf jeden Fall eine spannende Aufnahme geworden.
Ich bin auch mal gespannt auf die Produktion von dem Video. Also das sind auch so Szenen, die wir uns direkt nach dem Dreh schon mal angucken wollen, weil wir nicht geduldig genug sind, um da bis an den Bürotag zu warten.
Vielleicht müssen wir so POV Wasserbahn Forstedition das als eigenes Video auskoppeln. Na gut, okay. Also ich fand es sehr, sehr spannend, diesen ganzen Vorgang mir anzugucken. Ich find's total interessant, wie Wald immer schon mit der Gesellschaft halt verbunden war und wie die Gesellschaft eben den Wald auch genutzt hat. Ich find's halt, also wenn man wenn du es so erzählst, das ist halt eben nicht nur jetzt eine Anlage, sondern das war eigentlich ein ganzes System und dieses, es gibt halt hier überall Berge und entsprechend Täler und eigentlich ist in jedem Tal immer ein Bach, weil so funktioniert Geologie nun mal. Und diesen Bach kann man dann halt nutzen. Und also das finde ich so auch als Gedanken, den Menschen sich da gemacht haben, schon total spannend. Und richtig, richtig geil, dass ihr diese Kultur hier aufrechterhaltet. Du sagst, es ist auch so ein bisschen Teil der, vielleicht ja der Geschichte hier, aber auch ein bisschen der Identität hier aus der Region. Nimmst du das auch in der Bevölkerung so wahr?
Ja, also Wald spielt hier eine große Rolle in der Bevölkerung. Das ist deutlich wahrnehmbar.
Und das heißt, bei dem Triftfest, ich habe das nicht richtig verstanden. Letztes Jahr ist irgendwie mit Corona auch eingeschlafen und jetzt macht ihr das wieder.
Genau, das ist jetzt der Neustart.
Ja.
Jetzt für dieses Jahr vorgesehen. In der Vergangenheit haben da bis zu 400 Personen mindestens teilgenommen. Das ist jetzt für ein kleines Seitental im Pfälzerwald. Ja. Dann doch schon eine etwas größere Menge an Menschen und an Personen. Und es zeigt ja dann auch wiederum, inwiefern man sich hier vor Ort eben sowohl mit der Waldgeschichte, der Historie, aber auch mit dem Wald an sich identifiziert. Und für uns ist es natürlich immer eine super Gelegenheit, das nicht nur zu zeigen, sondern eben auch mit den Leuten vor Ort ins Gespräch zu kommen, weil es ist ja immer die Frage, ne, welche Wünsche und Bedürfnisse habt ihr an den Wald? Ja, und wenn man sich die Frage beantwortet, kommt man eigentlich immer wieder auf eine Übersetzung des Nachhaltigkeitsbegriffs.
Und ja, den musst du uns jetzt aber dann auch noch erzählen.
Also egal welche Form von Nachhaltigkeit, ob das, je nachdem wie man den, also von ursprünglicher Nachhaltigkeit der Holzerzeugnisse, der Masse über die Flächen bis hin zu den neueren Ansätzen, die auch eine genetische Vielfalt etc. Mit integrieren, ist es ja immer der rezente Anspruch, also der heutige Anspruch an ein Waldökosystem durch die Gesellschaft. Und wir Försterinnen und Förster machen ja dann eigentlich nichts anderes, als diese Bedürfnisse und Wünsche zu befriedigen.
Und das ist ja eben nicht nur jetzt diese, ich sag mal jetzt nur Bäume fällen, sondern eben halt auch zum Beispiel dieser kulturelle Ansatz, den wir jetzt ja hier schon sehr ausführlich besprochen haben.
Genau, das ist die soziale Wirkung des Waldes, in dem Fall jetzt hier an einem historischen, eher für die Bewirtschaftung angedachten System. Und wenn man es mal weiterspinnt, klar, die Bäche waren mal begradigt, wie Tulla 1. Die Steinsetzungen sind aber nicht mehr intakt, teilweise sind sie das noch. Sprechen wir dann aber trotzdem ja auch noch von Lebensadern Wasser. die da innerhalb der Waldökosysteme in diesen Tallagen unterwegs sind. Also das sind dann ja besondere Lebensräume, also das sind Potenzialräume auch für andere Arten innerhalb vom geschlossenen Wald. Das ist entweder, weil es eine freie Fläche hat, also irgendwelche Wiesen etc. oder diese Randbereiche mit dem Wasser, wo man halt eben auch Potenzial in der ökologischen Wirkung des Waldes haben.
Inwiefern wurden denn die, ich nenne sie mal eher kleinen Kanäle, zurückgebaut im Wald? Also von den vielen Kilometern, was wir gerade gehört haben, glaube, sieht man so super viel nicht mehr im Wald, oder?
Es kommt drauf an. Also es gibt einzelne Teilbereiche, die sind nahezu noch intakt, auch über mehrere hundert Meter oder Kilometer. Rund im Bereich vom Forstamt Kaiserslautern, Forstamt Otterberg. Wenn ich mich jetzt nicht gänzlich täusche, dürfte es sich da um den Speyerbach handeln, also namensgebend Transportweg nach Speyer. Mhm. Das sind diese ganzen Setzungen alle noch intakt. Hier bei uns vor Ort ist es nicht mehr der Fall. Gezielt zurückgebaut, glaube ich, wurden die nicht. Also entweder war es einfach nur der Zahn der Zeit oder das aktive Tun des Menschen. Also ich meine, ich kriege da behauene Steine, ich brauche eine Treppe. Mhm. Bietet sich doch auch.
Gehen wir mal in den Wald, holen uns das.
Ja. Upcycling.
Genau, ja, Upcycling im Positiven, wenn man es positiv sehen möchte. Ne? Einen Aspekt müssen wir aber natürlich auch noch ansprechen, weil dieser Eingriff, den die Menschen da vor hunderten von Jahren gemacht haben, ist natürlich auch ein krasser Eingriff eben ins Ökosystem. Also ich sag mal, der Fisch, die kleine Bachforelle, keine Ahnung, ob sie da vorkommt, die hat sich wahrscheinlich nicht so drüber gefreut, als wir da heute den Schalter umgelegt haben und plötzlich geht da kubikmeterweise Wasser den Bach runter. Wie ist das denn? Was kannst du dazu sagen?
Also diese alte Driftanlage, die wurde mal saniert vor mehr als 10 Jahren und im Zuge dieser Sanierung wurden dann auch Fischtreppen eingezogen. Das heißt, die Wanderungsbewegung, jetzt in dem Fall von der kleinen Forelle, ja. Klar, die geht erstmal mit dem Wasser ab, aber hat dann wieder die Chance, auch wieder zurückzukommen.
Das heißt, da seid ihr auch einfach jetzt ein Stück weiter, als man das vor 200, 300 Jahren war, sondern man sieht, ihr seht den Bach natürlich dann auch eher als Ökosystem und auch da gibt es dann zum Glück Möglichkeiten, ja. Dass der Fisch da die Treppe tap, tap, tap hoch.
Ja, ich glaube, man hat sich das früher wahrscheinlich schon denken können, dass es nicht so toll ist wie die Fische, aber die Prioritäten haben sich ja auch einfach verändert. Ne?
Was ich spannend fand, ist dann irgendwie für euch jetzt als Forstleute, ist das ein spannender Ort, weil es eben diese Triftanlage da gibt, aber ich sag mal 100 Meter weiter gibt es so eine kleine Hütte, die ist dann vom Fischverein oder Angelverein oder sowas, die den Bach dann wahrscheinlich auch nutzen.
Ja, also die beiden Bäche mit den Driftanlagen und den aufgestauten Driftwogen dienen dem Angelsport. Mhm. Man kann da tatsächlich die Forellen fangen.
Ach krass.
Ja. Und das ist eigentlich eine heutige Nutzung, die es meines Wissens nach auch schon in der Vergangenheit gab. Einzelne dieser Driftwoge im Mittelalter wurden von Klöstern angelegt. Und wenn man schon eine größere Wasserfläche hat, dann liegt es doch nahe, die auch mit Fischen zu besetzen, um vielleicht über die ein oder andere ungünstige Jahreszeit hinweg sich mit Nahrungsmitteln versorgen zu können.
Nicht schlecht. Und ich finde es irgendwie geil, wie wir dann jetzt hier in diesem kleinen Beispiel, also eigentlich wollten wir nur ein bisschen erzählen, wie man Holz transportieren kann, aber plötzlich sehen wir hier, wie dann auch so verschiedene Bereiche irgendwie richtig gut miteinander harmonieren können. Und das schafft ihr irgendwie hier alles in diesem kleinen Bereich. Das ist ein richtig geiles Beispiel. Deswegen bin ich sehr froh, dass ihr uns eingeladen habt, darüber zu berichten. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, haben wir natürlich eine Kategorie, die hier nie fehlen darf. Liz, worum geht's eigentlich in dieser Kategorie?
In der Kategorie geht's um Artenkenntnis.
Artenkenntnis. Artenkenntnis mit Forst erklärt.
Hast du uns eine Art mitgebracht, über die du gerne sprechen möchtest, die dir besonders am Herzen liegt?
Ja, da fällt mir direkt eine ein.
Schieß los.
Eine Charakterart für den Forstamtsbereich, verknüpft mit der Keschte, unter anderem.
Die Esskastanie, ich habe auch
die Esskastanie, ja. Die auf Strukturelemente angewiesen ist, die mit Stockausschlagsbewirtschaftung Wäldern einhergehen, weil sie da früh in Erscheinung treten, aber auch schon Elemente zeigen der Alters- und Zerfallsphase.
Was ist das? Das musst du uns jetzt noch erklären.
Also dann, wenn wir Waldökosysteme haben, die vollkommen unbeeinflusst vom menschlichen Handeln sind, sprechen wir von Urwäldern. Und innerhalb dieser Urwäldern, diese Alters- und Zerfallsphase, wo diese ganzen natürlichen Prozesse automatisch ablaufen, da gibt es dann Mulmhöhlen, jetzt ist mal das prägnanteste Beispiel, jetzt einfach zu nennen, Starkastabbrüche oder Dendrothelmen und so weiter. Das sind besondere Kleinstlebensräume an einem Baum. Und dann sprechen wir dann von so Urwaldreliktarten beispielsweise. Ja, also es ist eine Theorie, also wenn wir einen Urwald hätten und diese Arten kämen dann an gewissen Mikro- und Makrobaumhabitaten vor. Wir wissen ja, wir sind hier in einer Kulturlandschaft, wir haben keinen Urwald.
Ja,
das
ja.
haben wir vor geraumer Zeit hätten, erledigt.
Dann gäbe es da Arten und was ist das jetzt für eine Art?
Also die Art selber gibt es immer noch.
Ja.
Das ist der Knochimus variabilis.
Und was also gibt's, hat er einen deutschen Namen auch? Ja, oder?
Also tatsächlich, habt ihr jetzt Glück, er hat auch einen deutschen Namen. Es ist der veränderliche Edelscharkäfer.
Edelscharkäfer. Okay, also ein Käfer erstmal.
Ein Käfer.
Wie groß? Genau. So?
So circa, ich würde mal sagen, so knapp über einen Zentimeter. Also man kann ihn mit bloßem Auge erkennen.
Und?
Er ist schwarz gefärbt. Er hat auf der Oberseite der Flügel hat er so eine Punktierung. Die geht entweder ins Beige oder ins bisschen so ins Gelbe.
Mhm.
Ja, sind in der Regel 8 Punkte. Gab es eben, glaube ich, auch mal eine Umschreibung, einen Trivialnamen, der auf diesen 8-Punkt-Edelscharkäfer abgezielt hat. Wobei so Farbausprägung ist immer so ein bisschen tricky. Genau. Und dieser veränderliche Edelscharkäfer ist eine Urwaldreliktart. Davon haben wir ja knapp über 160 Stück da in der Bundesrepublik. Das ist so die Kategorie Sensu stricto, Natura 2000, rote Liste, 8. Warnlampe.
Also
super selten.
Genau, das wonach sich alle so die Finger lecken, weil wenn man die genau. findet, dann hat man was richtig Besonderes.
Ja, und die haben wir gefunden in einer Biotopbaumgruppe. Also das ist unser integratives Wald-Naturschutz-Flaggschiff.
Ja.
Im Wirtschaftswald.
Ja, hervorragend.
In einer
ja.
Edelkastanie.
Ja.
Also eine dieser, manche würden sagen, Gastbaumarten oder gar Fremdländer.
Genau.
Und da kommt eine hochspezialisierte Art vor. Warum? Weil diese Edelkastanie, Stockausschlag und so weiter, immer mal wieder stark ausgeprägte Mulmkörper hat. Ja, und das Entscheidende ist gar nicht der Volkherf, sondern dass für die Lavalentwicklung dieser Mulmkörper da ist. Ja. Und da haben wir.
Lavalentwicklung heißt?
Die Larve. Nach der Eiablage ist eine Larve C-förmig, ein klassischer Engerling.
Ja.
Also
ja.
wie beim.
Böse Zungen würden sagen, eine Made.
So in etwa.
Ja.
Genau. Und da ist diese Mulmhöhle, dieser Mulmkörper, dieses Zersetzungsprodukt etc. Deswegen brauchen die diese sogenannten, also ich sag da immer, frotzel immer drüber, Zombiebäume, so lebende Tote.
Ja, ja.
Genau.
Können wir auch mit unseren Sprachgebrauch aufnehmen, finde ich, find ich geil.
Zombiebaum finde ich auch geil, ja.
Und da, wo kommen die drin vor? Ne? Und da haben wir mehrere Stück mal drin gefunden. Ne? Und dann habe ich gesagt, naja, also 300x Jahre nachhaltige Forstwirtschaft, also so arg viel kann man dann auch nicht falsch gemacht haben.
Ja, wenn man sowas noch findet, ja.
Genau.
Das ist natürlich was ganz Besonderes, also dass man solche Arten in Wäldern findet, die, wo seit hunderten von Jahren vielleicht der Fokus auf Naturschutz gelassen werden, ist die eine Sache, das ist dann auch schon was Besonderes, aber dass ihr sowas im, wie du sagst, Wirtschaftswald, also in einem Wald gefunden habt, der, wo andere Bäume halt genutzt werden, gefällt werden, um daraus Dachstühle und Tische und was weiß ich, oder Brennholz halt zu machen,
genau.
So, das ist natürlich richtig geil. Und ihr seht es jetzt im Podcast nicht, ich sehe es, aber du strahlst natürlich, wenn du das erzählst, weil das natürlich, ja, ein sehr, sehr tolles Beispiel ist, das halt zeigt, dass das, was wir im Forst machen, scheinbar auch gar nicht so dumm ist, sondern eigentlich ganz gut funktioniert.
Genau.
Ja. Hervorragend. Danke für diese Geschichte. Ich muss mich outen, ich kenne diesen Käfer nicht.
Ich habe auch gerade schon gedacht, dass das Erste, was ich mache, wenn wir gleich hier durch sind mit der Aufnahme, einmal ein Bild googeln. Ich habe wirklich den auch noch nie gesehen oder noch nie was davon gehört.
Wir packen einen, wenn wir ein Foto finden, packen wir eins in die Shownotes verlinkt.
Ja, könnt ihr euch das ist immer da das Schwierige bei seltenen Arten, ne? Da genau. ein Bild zu finden, was man nutzen könnte.
Vielen, vielen Dank dir. Hast du noch was auf dem Herzen? Möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendwas mitgeben? Wo finde ich weitere Infos zum nächsten Triftfest? Oder ist das alles noch nicht spruchreif? Dann packen wir es auch in die Shownotes, oder?
Also es kommt erstmal der Werbeblock. Also das Triftfest ist am 28.06. Bei unseren Büros für Tourismus wird man die Sicherheit irgendwo in der Webpräsenz finden. Wenn man das googelt, ist man meistens schneller als mit irgendwelchen Printmedien.
Ja.
Was ich mitgeben kann, bleibt offen, interessiert und denkt in allen Wirkungen des Waldes schlichtweg multifunktional. Ja, bringt den Wald wieder in die Mitte der Gesellschaft, das ist besonders wichtig, und an euch einen allerherzlichen Dank für diesen spannenden Tag. Auch für mich persönliche neue Erfahrungswerte, hier jetzt da in Mikrofone sprechen zu dürfen. Macht das so weiter, weil es ist ein Weg, wieder gesagt, den Wald zu den Leuten zu bringen. Danke.
Das höre ich natürlich total gerne und eigentlich will ich da jetzt noch gar nicht viel reinreden. Ich kann den Dank nur zurückgeben. Danke dir, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Und ich überlasse jetzt einfach Liz das letzte Wort.
Ja, ich glaube, da bleiben uns gar nicht mehr viel zu sagen, außer bis bald.
Im Wald.